Hallo und willkommen im Podcast von Foto- und Videograf Alexander Weingarten und Hochzeitsplanerin Stefanie Langer. Schön, dass ihr einschaltet. Es erwarten euch Blicke hinter die Kulissen der Hochzeitsbranche, die Menschen, die hinter den Dienstleistungen stehen, natürlich Gespräche übers Heiraten mit Tipps für eure eigene Hochzeitsplanung und spannende Geschichten aus dem Alltag der magischen Ja-Worte.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Steffi.
Hallo Alex. Wir podcasten heute wieder.
Genau.
Und du warst im Urlaub.
Ja, ich war im Urlaub, mitten in der Saison. Du ja auch.
Wir trauen uns was.
Aber tatsächlich finde ich es ganz wichtig, dass man irgendwie mal 2-3 Wochen rauskommt.
Absolut, ich werde es auch wieder tun. Ich habe nämlich einfach gemerkt, krass, die Saison war ja schon recht lang vor dem Urlaub. Und ich habe richtig viel Energie tanken können und bin so richtig voller Tatenkraft aus dem Urlaub gekommen. Und dann konnte es jetzt fleißig weitergehen.
Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man das so in die Mitte der Saison legt. Mhm. Ich meine, wir haben ja beide Kinder. Da bleibt uns ja eh nichts anderes übrig. Die wollen ja nicht erst im Oktober mal wegfahren oder im November.
Richtig. Und ich bin ja jetzt, also bei mir sind es ja nun 2 Schulkinder. Dementsprechend bin ich ja auch noch an die Schulferien gebunden oder darauf eingeschränkt, auf den Zeitraum.
Ja. Mhm. Ja, wo warst du denn?
Wir waren am Bodensee und dann noch am Lago Maggiore. Also wir sind einmal durch die Schweiz gefahren und haben die Schweiz erkundet. Das war super schön.
Sehr schön. Cool. Ja, wir waren in Italien mal wieder. Und es war sehr heiß, aber es war auch sehr schön.
Bei uns war es auch super heiß. Meine Parkscheibe ist geschmolzen im Auto.
Sehr gut. Ja, und wie waren die Hochzeiten danach bis jetzt?
Super, super schön. Ja, und ich bin jetzt ganz traurig, weil letztes Wochenende hatte ich tatsächlich die letzten beiden Hochzeiten. Mhm. Jetzt ist die Saison quasi erstmal abgeschlossen, was Hochzeiten betrifft. Für Spontanhochzeiten bin ich natürlich allzeit bereit.
Ja, ich habe auch die Woche noch eine Anfrage bekommen für Dezember, für eine kleine Geschichte.
Na, geht doch.
Mal gucken, vielleicht kommt noch was.
Schön, wir drücken die Daumen.
Ja, dann wir sitzen natürlich heute wieder nicht alleine hier.
Richtig, wir haben uns heute einen ganz tollen Gast in unser Podcast-Studio geholt. Und darf ich sie vorstellen?
Bitte.
Hallo Mary.
Hallo, jetzt sieht man gar nicht, wie rot ich werde hier mit deiner Anmoderation.
Fast so rot wie deine Lippen. Oh. Mary hat das Atelier 3 Kleider. Und stell dich doch erstmal selber vor.
Kurzfassung, hallo, ich bin die Mary, 31, zugezogen nach Leipzig vor ein paar Jahren schon und habe ein kleines Atelier gegründet in Lindenau auf der Merseburger Straße, wer sich auskennt, und designe Brautkleider und nähe die auch vor Ort und habe noch ein kleines Doppelleben.
Oh ja, das ist total spannend. Das kitzeln wir heute alles aus dir raus.
Ja, feel free.
Im letzten Jahr hatten wir gemeinsam eine Braut, die hat sich von dir ihr Traumkleid tatsächlich designen und schneidern lassen. Willst du ein bisschen erzählen?
Ja, sicher gern. Also das war die liebe Steffi aus der Schweiz, mit der wir die Heimat aus dem Osten teilen und ich auch meinen Arbeitsort mit ihrer Wahlheimat. Und sie hat mich über dich gefunden. Auch, glaube ich, über zwischen Tüll und Tränen. Und sie hat sich 2 Outfits schneidern lassen von mir. Einmal fürs Standesamt und einmal für ihre Traumhochzeit. Und dann haben wir uns auch endlich so richtig persönlich kennenlernen können. Und seitdem her, ja.
Haben wir uns gesucht und gefunden. Also bei uns war es, glaube ich, wirklich Liebe auf den ersten Blick.
Wir teilen ja auch unsere Heimat, ne? Also ja. Sachsen-Anhalt.
Genau.
Richtige Provinzmäuse.
Wir sind so richtige Ossi-Mädels. Genau, an der Elbe sind wir, glaube ich, beide aufgewachsen.
Ja.
Die Kleider, die designst du ja alle selbst.
So ist es.
Das heißt, die Bräute kommen zu dir mit ganz genauen Vorstellungen oder mit so gar keinen Vorstellungen?
Also sowohl als auch. Manche Bräute kommen und sagen, ich möchte gerne so wie auf dem Foto. Und manche kommen und sagen, ich habe noch gar keine Vorstellung. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ob die Braut schon in zahlreichen oder wenigen Geschäften war oder zuerst zu mir kommt. Manche möchte auch gar keine in die großen Geschäfte gehen und möchte einfach direkt was geschneidert haben. Allerdings, wenn sie mir ein Foto zeigt, dann muss ich immer erstmal bremsen und sagen, wir können das so machen, aber in besser. Also, ich kopiere halt niemanden. Also auch hinter jedem Kleid, hinter jedem Foto steckt ein Designer, eine Designerin. Und so wie ich eine Designerin bin, möchte ich auch nicht kopiert werden. Und ja, ich berate sie dementsprechend, wie was ihr besser stehen würde. Bessere Stoffe, bessere Verarbeitung, sodass sie dann am Ende happy ist.
Das klingt richtig gut.
Wie kam es denn dazu, dass du Hochzeitskleiddesignerin wurdest?
Ach, ursprünglich wollte ich eigentlich Lehrerin werden für Kunst und Englisch. Und dachte dann nach dem Abi, nee, ist mir irgendwie zu trocken. Also kann irgendwie jeder. Und ich habe schon immer Kleider gezeichnet und war sehr handwerklich unterwegs schon als Kind. Und habe tatsächlich gegoogelt nach Modeschulen. Die erste Anzeige war die Modefachschule in Sigmaringen. Die habe ich dann kontaktiert und habe auch ein Stipendium erworben. Meine Eltern hätten das sonst nicht finanzieren können. Das ist sehr teuer, das ist eine kleine Privatschule. Und dann war ich da 3 Jahre und auf der Modeschule findet normalerweise jeder schon so ein bisschen, wofür schlägt dein Herz? Entweder Kinderkleidung oder Herrenoberbekleidung, Sportbekleidung. Und ich war immer Feuer und Flamme für die schönen Stoffe, für die feine Verarbeitung, sehr aufwendig, die Haute Couture-Kleider. Und das hat mein Herz nie wieder verlassen.
Das heißt, du machst nicht nur Hochzeitskleider?
Ich mache auch Abendkleider. Ich habe gerade eine Brautmutti, die nimmt 2 Kleider und habe jetzt zum Opernball auch einige Kundinnen ausstatten dürfen. Also alles, was schön und aufwendig ist, ist meins.
Cool. Und bist du dann direkt nach der Ausbildung gestartet oder?
Also am Ende einer jeden Designerausbildung oder auf der Modeschule pocht natürlich das Herz. Kriege ich eine Anstellung, muss ich jahrelang Praktika irgendwo im Keller Pailletten annähen, in Paris vielleicht. Ich hatte das Glück, dass ich ein Jobangebot in Zürich hatte für ein kleines Unternehmen und war da als Schnitttechnikerin tätig. Allerdings war ich zum Schluss eher Mädchen für alles, weil die Designerin eigentlich nie im Atelier war. Und leider hat sie dann ihr Unternehmen aufgegeben nach einem knappen Jahr. Und dann stand ich in einer der teuersten Städte der Welt und hatte keinen Job mehr. Ich habe dann in einer kleinen Schwulenbar ausgeholfen. Die hatte nur mittwochs auf. Und dann standen 2 adrette junge Männer an der Bar und sagen, ja, komm doch mit uns fliegen. Und ich dachte, hey, fliegen, also wie Flugbegleiterin oder ja. Und dann habe ich 5 Wochen Ausbildung gemacht und bin in den Flieger gestiegen. Bis heute.
Das ist cool. Das ist eine richtig coole Geschichte.
Und da warst du ja dann noch in Zürich. Wie kam es dann zu deinem Umzug nach Leipzig?
Das ist eine nicht so romantische Geschichte. Nach 5 Jahren in Zürich wurde mir leider von einer Stunde auf die andere das Herz gebrochen von meinem damaligen Partner. Und ja, dann sagt einem erstmal das Herz irgendwie in die Hose. Aber es ist eben auch, also es klingt ja so dumm, aber es ist einfach auch eine Chance, die rosarote Brille mal abzunehmen und wirklich die, ja, alle Farben des Lebens irgendwie neu zu entdecken. Ich wusste sofort, ja, ich habe hier eigentlich nichts mehr zu suchen. Mein Herz schlug schon länger irgendwie ein bisschen wieder für den Osten und in Magdeburg ist jetzt aber ja nicht so richtig mein Platz. Also war Leipzig eine super Option, habe mir dann einfach mal so frei raus nach dem Bauchgefühl ein paar Wohnungen angeschaut. Dieses Bauchgefühl hat dann gesagt, ja, mach doch mal. Und dann bin ich nach Leipzig gezogen und habe mein Herz geflickt und flicken lassen von tollen Leuten, die ich hier kennengelernt habe und von der schönen Umgebung. Ja, erst sehr schmerzvoll und dann sehr schön.
Hast du dir sozusagen die schönste Stadt im Osten rausgesucht?
Ja, auch doch können wir schon sagen über Leipzig, oder?
Auf jeden Fall. Und wie bist du wieder zurückgekommen zur Mode?
Also, mein Herz war damals auch von der Mode sehr gebrochen, weil ich dachte, warum bin ich so auswechselbar oder so einfach so ja verabschiedbar aus einem Job, den ich eigentlich sehr liebe. Und wahrscheinlich mit dem Flicken meines Herzens in Leipzig kamen auch wieder die verborgenen Sachen aus so vor. Und ich dachte, nee, eigentlich muss ich was daraus machen, was ich wirklich kann. Nichts für ungut, meine Kolleginnen sind ganz toll beim Fliegen, aber ich wollte dieses Talent nicht verschwenden. Und dann war ich immer in einem Café im Glas und Bohne auf der Merseburger und dann hat es sich so ergeben, dass nebenan ein Ladengeschäft frei wird. Und dann hatte ich aber erst Angst und habe gedacht, nein, du musst doch, also typisch Deutsch, du musst doch einen Businessplan haben und du musst dich da vorbereiten und du weißt doch gar nicht, wie das geht. Und hab nicht zugeschlagen und dann war es weg. Und dann dachte ich, ach Mist, hätte ich es mal gemacht. Eigentlich bin ich doch irgendwie ready und lag in New York morgens im Bett, weil ich einen Flug hatte. Und Felix aus dem Café rief an und sagt, Mary, du musst unbedingt die Vermieterin kontaktieren, das Geschäft ist wieder frei, die sind abgesprungen. Und ich dachte, nee, das kann nicht wahr sein. Also vor Glück und dachte, okay, du stehst jetzt auf, läufst ins Stoffviertel, kaufst Stoff für ein Brautkleid, weil ich kann mich ja der Vermieterin nicht vorstellen und sagen, ja, ich möchte das und das machen, aber kann irgendwie nichts zeigen. Und habe Stoff gekauft. Bin nach Hause geflogen, habe ein Brautkleid über Nacht genäht und habe am nächsten Morgen die Vermieterin im Geschäft getroffen und habe sie auf der Puppe präsentiert und wir haben, glaube ich, uns 3 Stunden unterhalten und zum Schluss sagte sie dann, hier ist der Schlüssel und jetzt mach mal. Und das ist Hollywood rein.
Super, oder?
Ja. Also ich musste erstmal an Kossi fahren und meine Birne irgendwie unter Wasser halten, weil ich das gar nicht fassen konnte. Und dann ging irgendwie ein Wirbelsturm der Gefühle und das Schaffens los. Und irgendwie fast 3 Jahre später jetzt stehe ich in meinem Geschäft.
Du kannst echt stolz auf dich sein.
Genau.
Du hast so schöne Kleider.
Danke.
Oh, ich möchte ein Modell werden. Brautmode, ich bin nur zu kurz.
Ach Gott, ich habe auch einen Hocker.
Das ist gut, genau. Oh Mann, und am Wochenende darf ich in eines deiner Kleider schlüpfen und zum Opernball gehen. Und ich werde es in Würde tragen und die ganze Nacht durchtanzen.
Ja, sehr gut.
Und allen erzählen, wo du es her hast.
Natürlich, ich habe schon die Visitenkarten von Mary in meiner Tasche. Genau, also da werde ich total, ja, ziemlich stolz sein und
danke,
allen von dir erzählen.
Freut mich.
Oh, wie schön. Wie ging es weiter?
Naja, ich hatte dann diesen Schlüssel in der Hand und dachte, also wie jetzt wirklich? Also das war gar nicht nachvollziehbar, wie das jetzt alles vonstatten laufen konnte. Mein damalig bester Freund war zu Besuch in der Stadt. Wir sind dann eben erstmal zum See und danach direkt in den Baumarkt, weil ich Malerkrepp gekauft habe, eine Bahn und dann bis morgens um 1 mit ihm im stockdüsteren Laden. Also es war ja kein Stromanschluss und nichts, also nichts angemeldet. Und dann habe ich mit einem dicken Edding ein Brautkleid auf dieses Malerkrepp gezeichnet und draufgeschrieben, dein maßgefertigtes Brautkleid demnächst hier. Und dann haben wir das noch ins Schaufenster gegangen und sind fix und alle ins Bett gefallen. Ja, so fing es an. Und dann hing das Malerkrepp für ein halbes Jahr und hinter den Kulissen habe ich mit Freunden, Familie das Geschäft renoviert und ich bin, glaube die meisten Abende barfuß mit dem Fahrrad völlig fix und alle nach Hause gefahren. Also wenn ich nicht fliegen musste, stand ich im Laden in Jogginghose und in Tanktop und ich weiß ja bis heute eigentlich gar nicht, wie man das macht. Also wie reiße ich eine Wand ein? Wie verputze ich eine Wand? Wie schlage ich Fliesen ab? Wie verlege ich einen Fußboden? Wie läuft überhaupt alles? Wie streicht man eine Decke professionell? Also guck einfach nicht an die Decke, wenn du bei mir im Geschäft bist.
Aber du hast es einfach gemacht.
Ja, ich hatte dann den Schlüssel in der Hand und dachte, also let's go, oder? Also
du musstest quasi komplett umbauen, oder?
Ja, also das Geschäft sah übel aus. Da war vorher eine Losteria drin, also ganz klein, eigentlich schön, aber es lief nicht so richtig. Und es stand alles voller alter Möbel, die halb kaputt waren. Es war wie in so eine kleine Industrieküche eingebaut. Es waren 2 Toiletten irgendwie und alles so mit Wänden verbaut, auch so ein bisschen. Die Wände waren dunkelgrün und dunkelrot. Die Fliesen waren zig verschiedene Muster. Also alles, was man nicht braucht in einem Brautmodengeschäft, oder?
Sehr gut. Und deswegen hat es dann auch ein halbes Jahr gedauert quasi.
Ja, genau. Also
du eröffnen konntest.
So ist das. 4-5 Monate haben wir da echt Kahlschlag gemacht. Und wenn du mal Kahlschlag gemacht hast, muss es dann ja erstmal noch schön werden.
Ja.
Und dann habe ich noch 2-3 Wochen, so gut ich konnte, Kleider genäht, weil ich kann ja irgendwie nicht eröffnen und nichts hängt auf der Stange.
Genau. Also das wäre jetzt nämlich tatsächlich auch meine Frage gewesen, wenn du Maßanfertigungen machst, heißt das trotzdem, dass du Kleider im Laden hast, die man sich anschauen kann? Oder Fängt man jedes Mal bei null an oder?
Sowohl jetzt auch. Also ich habe so 20, 25 Kleider im Laden, die ich jetzt über die 3 Jahre erarbeitet habe. Immer wenn ich eine Sekunde Luft habe, dachte ich, okay, ein neues Kleid auf die Stange. Damit die Kundin eben Anhaltspunkte hat. Hier gefallen ihr die Träger, hier gefällt ihr der Ausschnitt, da gefällt ihr der Stoff. Und so arbeitet man sich auf so einer kleinen, schönen Reise vor. Und dann halte ich ihr noch die Stoffe, die ich halt vom Fliegen mitbringe, auf die Haut oder über die Schulter. Und dann kann sie sehen, wie wirkt das auf meiner Haut, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich die Seide an, wie fühlt sich der Chiffon an oder der Tüll. So wird das wirklich gebaut, also es ist echt eine Reise. Das ist nicht einfach was, was man von der Stange zieht, was irgendwo aus Bangladesch kommt, wo niemand weiß, unter welchen Bedingungen. Also Fast Fashion macht eben auch verbraucht keinen Halt. Und deshalb habe ich das Geschäft auch eröffnet, weil man muss sein Kleid nicht aus China kaufen und eine horrende Marge auch an den Ausstatter bezahlen. Man kann es sich auch vor Ort anfertigen lassen.
Und diese 20, 25 Kleider, ist das alles ein Stil oder hast du ganz verschiedene Varianten?
Das ist die Herausforderung, ne? Ich möchte ja möglichst viele Kundinnen glücklich machen. Also die Kundin kommt zu mir und ich weiß ja noch gar nicht, was sie möchte. Vielleicht möchte sie eine Prinzessin sein, vielleicht möchte sie einen Meerjungfrauen-Cut haben. Ich mache die Kleider möglichst unterschiedlich, also ich bringe immer meine Note mit rein. Aber so, dass es möglichst vielen gefällt. Und oft sind die Kleider sind hinten nicht verschlossen, sodass ich die möglichst große Bandbreite an Körperumfängen reinstecken kann. Man kann viel improvisieren, ich kann viel zustecken oder ich kann noch was dranstecken. Und so läuft das eigentlich ganz gut mit den 20, 25 Kleidern.
Und du hast ja gerade gesagt, dass du die Stoffe vom Fliegen mitbringst. Erzähl mal.
Ich wollte einfach das Fliegen nicht aufgeben. Das ist irgendwie so ein Doppelleben. Man schlüpft da auch so ein bisschen in eine Rolle. Oder ich schlüpfe in diese Rolle. Und das ist einfach ein Privileg, was ich gelernt habe zu nutzen für mein Geschäft. Also wenn ich in Israel, in Tel Aviv, in mein Lieblingsgeschäft gehe, der Chef, der kennt mich schon, der begrüßt mich direkt mit einer Umarmung. Der hat schon sein Geschäft zugeschlossen, ist zum Markt, hat für uns Obst geholt und ich kann wirklich in aller Ruhe über Stunden manchmal die Stoffe aussuchen. Und man muss wirklich suchen, um tolle qualitätsintensive Stoffe zu finden. Und das habe ich einfach als mein Privileg erkannt und nutze das jetzt. Oder in New York, dem bringe ich immer irgendwie Schokolade aus Deutschland mit und dann kriege ich manchmal auch ein bisschen besseren Preis. Die Amerikaner sind mit süßen Sachen bestechlich.
Gut zu wissen.
Nach was schaust du denn? Also du hast gerade schon gesagt, Qualität zum einen. Also findet man ja bestimmt auch in Deutschland.
Ja, man findet auch in Deutschland gute Sachen, aber eher so die Basics. Also Deutschland ist jetzt nicht so empfehlenswert für ganz besondere, tolle, bestickte Sachen oder ja, selbst auf der Stoffmesse in München auf der Munich Fabric Start. Ich meine, die haben Aussteller aus der ganzen Welt. Bei den deutschen Ausstellern finde ich so die Basics, Tüll und Seiden, aber dann bei den Ausstellern aus Portugal oder eben aus Israel, da finde ich die ganz hochwertig bestickten Spitzen. Ich schaue einfach nach Sachen, die ich bei anderen Ausstellern nicht sehe und mir aber wünsche. Also ich kopiere, wie schon gesagt, niemanden. Ich arbeite mit sehr, sehr aufwendigen Stoffen und dann aber mit schlichten Schnitten oder mit nicht so aufwendigen Stoffen, also eben auch einer hochwertigen Seide, aber sehr aufwendigen Schnitten. Und so muss man immer die Balance finden. Ich mache einfach das, was ich nirgendwo anders sehe.
Und das klingt aber alles sehr, sehr zeitintensiv, ne? Also du hast ja nicht die Chance, wenn du jetzt im Flieger sitzt oder dann irgendwo eine Pause hast. In einem fremden Land kannst du ja nicht an Kleidern weiterarbeiten, sondern bist ja darauf beschränkt, dass das hier passiert.
Ja, das stimmt. Also 24/7 arbeite ich eigentlich im Kopf, wenn ich nicht im Atelier stehe. Also ich arbeite viele Designs im Kopf vor quasi, ob ich jetzt gerade Tomatensaft ausschenke und denke dabei an den nächsten Rock, wie ich den designe, ob mit Glitzertüll oder ohne, das sieht der Passagier natürlich nicht, aber oder die Passagierin. Aber als, das kennt ihr sicher, als Selbstständige dreht sich immer alles im Kopf ums Geschäft und das kann man nicht abstellen.
Ja.
Also viel Kopfarbeit läuft davor oder ich meine, wenn ich handbezogene Knöpfe in New York kaufe, dann mache ich das for fun. Also das ist, ich würde niemals einer Kundin das Subway-Ticket berechnen, dass ich da hinten brauche, wer die diese Knöpfe will. Das mache ich einfach, weil es mir Spaß macht.
Also es ist ja auch gleichzeitig dein Alleinstellungsmerkmal. Das kann ja kein anderer, also ich wüsste niemanden, der das anbieten kann, seinen Bräuten. Und das ist natürlich für die Bräute auch was total Besonderes, weil die tragen auf jeden Fall ein Kleid, was niemand auf dieser Welt hat. Und das auch noch mit ganz besonderen Stoffen und mit einem sehr guten Gewissen, auch in Sachen Fair Trade und in Fast Fashion. Das sind ja auch Begriffe, die dich sehr beschäftigen.
Ja, sehr. Also es beschäftigt mich deshalb, weil ich Modedesign studiert habe und nebenbei die Schneiderausbildung gemacht habe. Und ich weiß, unter welchen Bedingungen sehr viele Brands ihre Kleider produzieren lassen. Ich kriege oft Anfragen von irgendwelchen chinesischen ProduzentInnen und lehne dankend ab. Und lehne nicht nur dankend ab, sondern teile auch mit, solange ihr unter diesen Bedingungen fertigen lasst, werde ich keine Kundin. Also werde ich sowieso nicht, weil ich immer selber schneidern werde. Aber einfach mal kurz den Punkt zu setzen. Während andere Ausstatter einfach wahllos auf Messen Kleider für schon ab 50 Euro bis 350 Euro einkaufen und dann für horrende Margen verkaufen. Also das Geld landet halt bei den Ausstattern und nicht bei den Leuten, die die Kleider nähen und teils einfach. Unter der Woche, also in China zum Beispiel, gibt es 6 Arbeitstage. Und die Leute kommen nicht nach Hause, weil sie sich das Busticket nicht leisten können und arbeiten und schlafen auf dem Fußboden. Ich kann das nicht vertreten. Das geht einfach nicht. Und Fast Fashion macht vor Braut keinen Halt. Und das möchte ich mal an dieser Stelle mit aller Deutlichkeit mitteilen. Weil man denkt, ach, so romantisch und so aufwendig, da braucht man bestimmt ganz viel Zeit für. Aber die Leute machen einen Arbeitsschritt 400 Mal am Tag. Die sind schnell, aber die müssen auch ihre Zahlen bringen und unter so einem Druck und dann so schlecht bezahlt zu werden und wissen nicht, wo sie ihre Kinder hingeben sollen und können vielleicht nicht arbeiten wegen den Kindern. Also ja, ich würde mich freuen, würde man sich ein bisschen mehr darüber informieren. Es ist sehr düster und nicht romantisch.
Nee, das stimmt. Ja, das, also es betrifft ja auch so einige andere Dienstleistungen, die wir ja nun mal auch in der Hochzeitsbranche haben. Generell kommt auch immer wieder das Thema Nachhaltigkeit und gerade Events und Nachhaltigkeit, das ist noch ein langer Weg.
Das glaube ich sofort, ja.
Das alles auf das Niveau zu bringen. Und also ich merke es auch immer öfter bei den Brautpaaren, dass da schon das Thema auch schon in den Erstgesprächen angesprochen wird. Und es ist nicht bei jeder Dienstleistung irgendwie machbar, da nachhaltig zu sein oder regional zu sein. Aber es wird halt nachgefragt, das ist mir schon aufgefallen. Also auch schon beim Thema Trauringe wird da schon genauer nachgefragt, wo das denn herkommt. Und
ja, das ist auch ein ganz düsteres, düsterer Bereich. Also auch Trauringe kann man sich einfach in Leipzig anfertigen lassen. Mhm. Ich empfehle auch super gerne Dienstleister, die das machen. Oder auch bezüglich Brautkleidern. Nachhaltigkeit heißt ja auch, ich freue mich, wenn mein Kleid nicht für immer im Kleiderschrank verschwindet. Und damit kommen auch viele Bräute, die fragen, ja, aber das ist so teuer. Und das kann ich auch im ersten Moment verstehen. Deshalb mache ich gerne Kleider, die Zweiteiler sind, wo man das Oberteil wieder zu einer Jeans anziehen kann. Den Rock kann man kürzen oder arbeitet noch eine farbige, eine leicht pudrige, zum Beispiel Tülllage ein. Kürzen nimmt auch immer Braut raus aus einem Rock. Und oder den spitzen Pulli, den man von vorne anzieht. Ich meine, es wird niemals auffallen, wenn man den mit einer Culotte anzieht, die eine andere Farbe hat, nicht gerade weiß. Also auch dahingehend ist Nachhaltigkeit ein großes Thema. Also ich freue mich ja, wenn mein Kleid nicht für immer im Schrank hängt und die Braut auch.
Ja, das ist richtig. Was ist denn mit den Männern? Kannst du da auch irgendwie weiterhelfen?
Da kann ich auch weiterhelfen. da leite ich gerne an die Jungs von Edelmann weiter, weil ich da bis jetzt gute Erfahrungen gemacht habe. Aber ich kriege auch Anfragen, ob ich Anzüge mache. Nein, mache ich nicht, weil wer glaubt's oder nicht, aber ein Anzug ist viel aufwendiger als ein Brautkleid. Also ein aufwendiger Anzug hat ab 250 Schnittteile. Nein, danke.
Das klingt auf jeden Fall nach jeder Menge Arbeit. Mhm. Aber ich bekomme es auch mit bei den Männern, die sich ja dann tatsächlich einen Anzug auf Maß machen lassen, wie lang ja schon allein das Maß nehmen dauert. Und dann natürlich die Riesenauswahl. Ja, die sollen ja dann wirklich da entscheiden, welche Farbe soll die Naht haben? Will ich mir noch irgendwas in den Kragen sticken lassen? Welche Knöpfe sollen es denn werden? Welcher Schnitt überhaupt? Und dann ja die Stoffauswahl und Innenfutter und wie gestalte ich das und ob überhaupt und auch der Wahnsinn. Also ich war einmal dabei beim Norbert von The Sky und also das ist ja immer so ein bisschen, ich sage es mal, Entertainment, Erlebnis-Shopping mit Norbert. Und es ist der Wahnsinn, wie viel Auswahl die Männer haben und dann dauert das natürlich auch so seine Stündchen schon alleine diese Beratung zu machen. Und dann will ich gar nicht wissen, wie lange es dauert, diesen Anzug auch zu fertigen.
So ist es, ja. Genau. Das wird unterschätzt.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall sein Geld wert. Also da kommt jetzt auch wieder unser Thema Wertschätzung hoch. Aber es soll ja auch was Besonderes sein für einen besonderen Tag.
So ist es.
Wo kommen deine Bräute denn so her? Also bist du sehr regional oder bekommst du auch Bräute von weit weg?
Meine Bräute kommen aus der Schweiz, aus Bayern, aus Thüringen, aus dem Harz, aus Sachsen-Anhalt. Das waren jetzt so, Schweiz wahrscheinlich, Steffi, die weit entfernteste, aber also je nachdem, wie in deren Region die Brautausstatter aufgestellt sind und wenn man sich dann als Braut unbedingt was anfertigen lassen möchte, muss man halt irgendwie den Radar ein bisschen erweitern und ich meine, die Braut muss mindestens 2 bis 3 Mal zu mir kommen, zum ersten Mal zum Erstgespräch, dann zum Maßnehmen und dann zur ersten und vielleicht noch zur letzten Anprobe. Wenn sie ganz sicher ist, dass sie sich von mir ein Kleid anfertigen lassen möchte, können wir auch gleich Maß nehmen. Und wenn sie weiß, okay, den Stoff, den will ich auf jeden Fall, dann fange ich danach schon mit der Fertigung an. Und je nachdem, wie viel dann beim zweiten Treffen noch zu machen ist, bleibt es vielleicht bei 2 Terminen. Kommt drauf an, auf das sie sein.
Du hast ja gesagt, du bist auch bei Tüll und Tränen.
Ja, ich war, zum Start war das super. Ich hatte, glaube ich, 4 Folgen, unter anderem mit Caro Robens von Goodbye Deutschland, deren Brautkleid ich anfertigen durfte. Das war eine super Erfahrung, eine super sweete Frau und eine große Herausforderung auch.
Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es deinen Bekanntheitsgrad gut erweitert.
Ja, also ich glaube, es kommt drauf an, wer es halt gerade geguckt hat. Also vielleicht hat sie mal geguckt, deren Cousine bald heiratet und hat mich dann empfohlen, aber vielleicht war dann ein Ausstatter aus der Region irgendwie mehr ihr Ding. Also es hat auf jeden Fall geholfen, würde ich sagen. Vor allem für den Start.
Wie kommen denn die Bräute sonst auf dich?
Ich habe das große Glück, jemanden an der Hand zu haben, der meine Webseite sehr gut designt hat und der auch meine SEO, also meine Google-Präsenz sehr gut im Blick hat. Ansonsten werde ich am liebsten über Mundpropaganda kontaktiert oder Leute, die an meinem Geschäft vorbeilaufen, deren Freundin nächstes Jahr heiratet oder Leute, die reinkommen und sagen, wow, das Kleid ganz rechts, meine Freundin heiratet, ich kann mir vorstellen, dass ihr das gefällt, schickt dann ein Foto. Also es ist, glaube ich, so ein Mix aus allem.
Steffi sagte ja vorhin, es ist immer ein Unikat. Also ist es tatsächlich, machst du jedes Kleid nur einmal oder kann es auch sein, dass jemand sagt, das Kleid habe ich, also das von dir habe ich schon gesehen, genau das hätte ich auch gern oder sagst du dann, nein, das müssen wir ein bisschen abändern?
Tatsächlich lehne ich ab. Also ich mache nie dasselbe nochmal. Schon allein deshalb, weil ja jede Frau eine andere Körperform hat und an jeder Frau sieht ein Kleid auch ein bisschen anders aus. Aber ich mache es bestimmt, wenn sie das unbedingt möchte, ähnlich, aber mit einem anderen Stoff oder mit anderen Trägern oder mit einem anderen Ausschnitt. Also ich halte mein Versprechen strikt. Genau, das ist einfach ein Versprechen, das ich der Braut mitgebe und das halte ich.
Und hast du die Materialien schon da oder würdest du oder gehst du auch auf Suche, wenn jetzt eine Braut irgendwie einen ganz extravaganten Wunsch hat oder kommt das nicht vor, weil du...
Ich gehe auf Suche. Also es ist auch ein bisschen für die Braut und für mich spannend, wo, auf welchem Fleck der Erde ich dann ihren Stoff finde. Ich weiß natürlich, wo ich für was gute Sachen bekomme. Aber wir verbleiben dann meist so, dass ich ihr ein Update schicke. Ich weiß ja immer ein bisschen im Voraus, wo ich so hinfliege und kann ihr dann schon sagen, ah, da kenne ich ein gutes Geschäft, da kann ich hingehen. Ich schicke dir einfach dann vor Ort auch Fotos, sei bitte in dem und dem Zeitraum über WhatsApp verfügbar, weil vielleicht rufe ich dich über einen Videocall an und zeig dir die Stoffe und dann kannst du aussuchen. Jetzt, wenn ich es euch so erzähle, verstehe ich eigentlich erst, wie special das ist. Ich habe es immer gar nicht so auf dem Schirm, weil ich einfach so in meinem Film irgendwie drin bin. Aber ja, ist schon spannend.
Ja, das benötigt natürlich auch ein bisschen Vorlauf dann, ne? Wenn du erst Stoffe suchen musst.
Ja, das stimmt. Je nachdem, was sich die Braut wünscht, kann ich ihr ungefähr sagen, also dann und dann komme ich das nächste Mal da und dahin. Das ist der beste Ort dafür, dass diese Stoffe zu finden. Oder ich habe so einen guten Draht zu meinen Geschäften vor Ort, dass ich denen auch schreiben kann. Hier hast du sowas in der Art, kannst du mir ein paar Fotos schicken. Das ist auch einfach... Ja, die Connection, die man aufbaut zu den GeschäftsinhaberInnen. Und dementsprechend kann ich der Kundin auch sagen, gib mir mal 2 Monate oder kann ich dir nächste Woche besorgen. Aber es wäre schon nicht schlecht, wenn man sich mindestens ein Dreivierteljahr vorher trifft. Weil auch ich brauche einfach die Zeit, die Kleider anzufertigen.
Ja. Hast du Kapazitätsgrenzen? Also wie viele Bräute nimmst du denn an in einer Saison?
Ich habe leider Kapazitätsgrenzen. Ich schaffe 25 Bräute im Jahr, circa. Also das ist jetzt mein Erfahrungswert aus 2,5 Jahren. Und ja, das führt leider dazu, dass ich schon mal einen Anruf oder einen Auftrag ablehnen muss. Das fällt mir nicht leicht, als Selbstständige einen Auftrag abzulehnen. Das könnt ihr sicher verstehen, aber ich will auch nicht der Braut was versprechen, was ich dann nicht schaffe. Also das wäre einfach mein Albtraum, zu sagen, ach, du heiratest in 2 Wochen, ja, ich schaffe, den Kleid zu nähen. Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was ist, wenn ich den Stoff nicht besorgt kriege? Was ist, wenn der und der Paketdienst das irgendwo hinbringt und ich weiß nicht, wo der Stoff liegt und es verzögert sich? Also das wäre mein absoluter Albtraum und deshalb finde ich es nur fair, dann zu sagen, tut mir leid, ich schaff's nicht.
Ja, absolut und ehrlich.
Ja.
Das ist richtig gut. Bedeutet aber auch, dass du eine One-Woman-Show bist?
Ja, noch. Also mal sehen, was noch so passiert. Ich bin da immer eher ein bisschen zaghaft in der Prognose, weil ich halt auch mit der Eröffnung des Geschäfts in Corona reingerutscht bin. Es ist irgendwie ein Wunder auch noch immer für mich, dass es bis jetzt immer noch alles so läuft. Und das habe ich meinen tollen Kundinnen zu verdanken und ja, meiner Umgebung und auch ein bisschen mir. Das gestehe ich mir immer sehr schlecht ein. Aber ja, mal sehen, was kommt. Und ich kann aber auch schlecht abgeben, muss ich gestehen, weil eben mit dieser Vorarbeit im Kopf, man legt sich das alles so zurecht. Erstmal jemanden zu finden, dem man das 1:1 so erklären kann, der auch den professionellen Background hat, ist sehr schwer. Ja, let's see.
Aber gibt es denn Wünsche, wo die Reise hingehen soll für dich?
Ach, das werde ich eigentlich öfter mal gefragt. Im Moment ist langweilig die Antwort, aber ich bin eigentlich sehr happy, wie es ist. Ich muss wirklich sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Ich gehe ins Atelier, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ja, irgendwie ins Büro gehe oder so und in einen unangenehmen Raum gehe, um irgendwas für jemand anders zu erarbeiten, sondern ich arbeite ja für meinen eigenen Traum und für meine eigene Verwirklichung. Mein Atelier ist auch nicht wie ein Ladengeschäft, das ist eigentlich ein bisschen Wohnzimmer und ist gemütlich und das Feedback kriege ich auch von meinen Kundinnen und meinen Freunden und darüber bin ich sehr glücklich. Ich gehe eigentlich von einem Wohnzimmer in ein anderes Wohnzimmer.
Sehr schön. Ja, Steffi, jetzt kommt wieder dein Part.
Mit welchem Budget muss denn die Braut zu dir kommen?
Also, es ist so, meine Kleider fangen bei ca. 2000 Euro an. Bitte aber unter dem Aspekt zu berücksichtigen, dass ich die Kleider so mache, dass sie eben nicht für immer im Kleiderschrank verschwinden. Man kann die Kleider wieder anziehen. Ich kann Ober- und Unterteil trennen, sodass man später auch nur einen einzelnen Rock hat oder ein einzelnes Oberteil. Bitte beachtet, dieses Kleid ist vor Ort, entsteht vor Ort. Also mit Stoffen, die ich von Hand verlese. Da ist wirklich nichts dran, was irgendwie sketchy ist oder wo man denkt, oh Gott, wo kommt das her? Die Bräute können zwischendurch mal auf den Kaffee vorbeikommen und gucken, oh, wie läuft's in meinem Kleid? Wie weit bist du schon, wenn ich Zeit habe? Ja, ist einfach so richtig made in Germany, made in Sachsen, made in Leipzig, made in Lindenau. ja, ich kann einfach nicht für weniger die Kleider verkaufen, weil viel mehr Zeit drin steckt, als man denkt. Ich sitze manchmal an einem Kleid 3 Wochen, wenn es aufwendig bestickt wird. Auch so gern ich wollte, wenn für eine Braut, die nicht so viel Budget hat, ich kann das nicht für weniger verkaufen.
Ja, also ich glaube, das versteht auch jemand, dass jeder, dass das Handwerk ist und dass du also ja relativ wenig Kleider machst und es ist eben keine Massenproduktion, für die man dann andere Preise aufrufen kann.
Ja.
Das ist, glaube ich, völlig verständlich.
Zumal mir immer gesagt wird, ach, ab 2000 Euro geht's schon los, das zahle ich ja im normalen Ausstatter auch. Und dann kriege ich immer ein bisschen große Augen, weil ich ja gar nicht in dieser riesen Hochzeitsbubble so richtig drin bin, um ehrlich zu sein. Ich mache immer so ein bisschen meine eigene Bubble. aber scheinbar zahlt man auch horrende Preise für eben Kleider von der Stange und die vielleicht die nächste Braut im selben Schloss nochmal irgendwie anhat. Und das gibt's einfach bei mir nicht.
Absolut. Also ich beobachte das jetzt immer öfter, dass die Bräute sich schon sehr auf die Brautkleidsuche vorbereiten, indem sie natürlich bei Instagram und auch bei Pinterest ganz viele Fotos raussuchen und sich dann relativ oft auch auf einen bestimmten Designer, auf eine bestimmte Marke dann auch festlegen. Und dann frage ich natürlich wieder nach in den Brautstudios, die wir hier so in der Region haben, wo kriege ich diese Marke halt auch her? Und nicht selten kommt dann natürlich auch die Antwort, das haben wir gar nicht im Sortiment, weil das bezahlt hier auch keiner in der Region. Also sind dann auch schon teure Marken auch dabei. Es gibt immer günstigere Alternativen natürlich. Es geht ja eigentlich viel mehr um Schnitt und Design und also die Optik einfach. Und es gibt ja auch Trends, die jetzt immer wieder durchkommen. Und ich denke, da werden die Bräute auf jeden Fall immer fündig. Aber das von bis ist natürlich riesig in Sachen Budget.
Ja, also wenn die Bräute schon ein paar Geschäften waren und dann zu mir kommen und mir ein bisschen auch von sich aus davon berichten, dann sagen sie, also ob ich jetzt da und da 2.500 für ein Kleid bezahle, ich weiß nicht, wo es herkommt und wie viel Bräute das dieses Jahr dort noch kaufen, die in Leipzig und Umgebung heiraten, oder ob ich mir für etwa denselben Preis von dir eins anfertigen lasse. Also
lieber das.
Ja.
Richtig. Aber gibt es trotzdem auch Trends, die du so mitbekommst, vielleicht auch wirklich bei den Brautgesprächen, die Wünsche, die dir so äußern? Gibt es Brautmodentrends?
Also gibt es ja. Wenn ich auch mal nicht schlafen kann, forste ich auch ein bisschen meinen Instagram-Feed durch. Der wird natürlich vom Algorithmus gefüttert mit weißen Kleidern. Aber guck nur so oberflächlich durch, weil ich oft finde, dass es irgendwie dasselbe ist. Und es langweilt mich und dann lege ich das Handy einfach wieder weg, weil ich denke, nee, kein Bock. Das will ich nicht machen. Also dann kann ich die Braut auch in das und das Geschäft schicken. Vielleicht gefällt mir mal irgendeine Rückenlösung oder ein Saumabschluss oder so Details, die ich dann aber trotzdem mit meinem Design vermische. Minimal, was ich so einbringe von auswärts. Oder ich laufe durch Singapur und sehe, wow, das ist aber eine schöne Bestickung am Saum. Oder das ist eine schöne Verschlusslösung. So kleine Inputs nehme ich dann mit.
Okay, das heißt, deine Inspirationsquelle ist überall auf dieser Welt zu finden.
Sozusagen, ja.
Okay, und gibt es irgendwas, wovon du dich noch so inspirieren lässt? Oder gibt es vielleicht auch einen Designer-Vorbild?
Witzigerweise war schon immer mein Lieblingsdesigner Elisab. Und meine Klasse hieß damals auch Elisab auf der Modeschule, per Zufall. Und ja, nicht, dass der die großen Haute Couture-Laufstiege zuerst besetzt hätte, aber es war schon, die ersten Shows, die ich von ihm gesehen habe, waren schon sehr, sehr, sehr aufwendig. Und ich habe so mit funkelnden Augen in meinem kleinen WG-Studentenzimmer davor gesessen und dachte, wow, das möchte ich auch machen. Um ehrlich zu sein, als ich dann gekündigt wurde an diesem kleinen Unternehmen in Zürich, ich konnte das nicht mehr angucken, ohne zu weinen. Ja, mein Herz war wirklich kaputt, weil ich dachte, wie kann das sein, dass man so auswechselbar ist und eigentlich so eine wirklich individuelle Arbeit da hatte. Und ich konnte das nicht mehr angucken. Es hat ganz, ganz viele Jahre gedauert. Und ja, heute kann ich sie mir wieder ansehen und auch er hat sich in seinen Designs verändert. So ist das bei mir auch. Also vor 3 Jahren habe ich Kleider gemacht, die ich ja heute so vom Schnitt her schon auch noch machen würde, aber mit anderen Stoffen, also weil man sich natürlich auch in den jeweiligen Städten dann reinfuchst, noch ein schöneres Geschäft und noch hochwertigere Sachen. Also ich designe heute nicht mehr so wie vor 10, 5 oder 3 Jahren.
Gibt es denn noch Tipps, die du den Bräuten mit auf den Weg geben würdest, wenn es um Brautkleider oder auch selbst, also individuelle Brautkleider geht?
Also, wenn ihr gar nicht wisst, was euch steht oder noch nie ein tolles Kleid angehabt habt, dann geht ruhig in die Geschäfte. Geht auch nicht unbedingt in die Brautmodengeschäfte, weil man schon auch manchmal horrende Preise, so Anprobetermine Preise zahlt, sondern geht doch auch einfach, weiß nicht, in Bräuninger und fühlt mal in so ein Kleid rein. Da kostet es einfach nichts. Bitte kauft das dann danach nicht, weil das kommt auch aus Timbuktu oder sonst so. Aber fühlt einfach mal rein und ja, guckt mal, wie es sich anfühlt, wie die Stoffe sind. Und dann könnt ihr noch ein bisschen Recherche bitte gern betreiben und dann treffen wir uns und dann ziehen wir natürlich auch noch meine Kleider an und halten euch die schönen Stoffe auf die Haut. Ja, also wenn ihr gar keinen blassen Schimmer habt auf gut Deutsch, dann ruhig bitte Recherche machen, weil dann kriege ich einen besseren Einblick im Interview mit der Braut. Das ist immer das Erste, was man macht. Ich schreibe dann viel auf. Was geht gar nicht? Was geht doch? Oft geht gar kein Glitzertüll und bitte nicht Prinzessin. Und zum Schluss ist es ein aufwendiger glitzernder Rock, mit dem die Braut rausgeht. So ist es halt, ja.
Also du hast auch nichts gegen ein Pinterest-Board?
Nein, gar nicht. Also ich bin happy, wenn mir Fotos gezeigt werden und das Design entsteht dann letztendlich bei mir.
Mhm. Genau, und dann hattest du ja gesagt, ein Dreivierteljahr Minimum vorher. Ich schätze mal, dass es relativ knapp ist, gerade wenn du sagst, du kannst nur 25 Kleider im Jahr machen.
Ja, so ist es. Also ich hatte dieses Jahr sehr viele Kundinnen im Juni, Juli. Da weiß ich nicht mehr, wie viel ich da geschlafen habe. Also freie Tage habe ich eh vergessen, wann ich den mal das letzte Mal hatte. Aber das ist ja auch meine eigene Entscheidung. Also ich will da gar nicht rumheulen. Also
Je länger vorher, desto besser.
Ja, absolut. Also bitte gern, ja.
Umso ausgeschlafener ist unsere Mary.
Ja, aber wie viel fliegst du denn und wie viel kannst du im Laden arbeiten? Das würde mich auf jeden Fall noch interessieren.
Ich fliege nur noch Teilzeit, weil ich so viel Zeit im Geschäft brauche. Aber auch das ist eigentlich im Moment noch zu viel. Also mein Freund kann das bestätigen, jeden Tag, den ich nicht im Flieger stehe, stehe ich im Laden. Mhm. Ich bin jetzt Sonntagnacht aus Bangkok wiedergekommen und Montag um 9 hatte ich die erste Kundin. Mhm. Es geht nicht anders. Und ich möchte es auch im Moment nicht anders, ja, weil ich eben ungern Aufträge ablehne und Jetlag, was ist das? Also gibt es einfach irgendwie nicht mehr. Du
hast dich dran gewöhnt.
Sozusagen. Also ich habe ein bisschen Angst auch vom Älterwerden. Ich glaube, es wird härter. Aber ja, mal gucken, was kommt. Also im Moment stecke ich es noch ganz gut weg.
Ich bewundere, wie du es schaffst, einfach auch Zeit und Raum zu behalten. Also ich glaube, ich wüsste gar nicht mehr, wo ich bin und welcher Tag heute ist.
Weiß ich auch manchmal nicht. Also manchmal steige ich aus dem Flieger und treffe noch Kolleginnen im Operations Center und die dann sagen, ah, wo kommst du gerade her oder fliegst du noch? Ich sage so, ja, ich komme gerade aus, warte mal. Ah ja, Bangkok.
Oh, wie schön.
Das ist nicht selten, ja.
Krass.
Cool. Also ich finde, das war, hat richtig Lust gemacht. Also vor allen Dingen auch, finde ich, so dieses Individuelle und die Stoffe aus aller Welt. Also wer wirklich was Besonderes sucht, ist, glaube ich, bei dir ganz gut aufgehoben.
Ja, ich auch.
Ja, wir sind leider schon wieder an unserer Zeit.
Am Ende angekommen. Schade.
Ja, schade. Ich habe noch einige Geschichten für euch. Also wenn euch mal die Gesprächspartner ausgeben, können wir einfach ein bisschen Storytelling machen.
Und ansonsten besucht Mary auf jeden Fall im Atelier. Da gibt es immer einen ganz leckeren Kaffee und eine ganz bequeme Couch. Und man kann ja auch so ein bisschen über die Schulter schauen. Ja, und dann ihren Storys lauschen.
Genau.
Ja, sehr gerne.
Wo kann man dich denn online finden?
Ihr findet mich auf den gängigen Plattformen wie Instagram, einfach unter Atelier3Kleider, 3 immer als Zahl. Dann www.atelier3kleider.de. Ihr könnt mich einfach anrufen. Meine Nummer steht jeweils auf den Seiten. Eine kurze Mail schreiben. Wenn ich nicht gerade in der Blechbüchse irgendwo über dem Atlantik hänge, schreibe ich euch auch zügig zurück.
Cool. Ja, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst.
Gleichfalls.
Wir sehen uns
spätestens in 2 Wochen. Schön. Danke, Mary, dass du uns deine Geschichte erzählt hast.
Danke, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
Bis bald. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gern diesen Podcast, bewertet ihn und schickt uns euer Feedback per E-Mail. Alle Infos zur Podcast-Folge findet ihr in den Shownotes. Ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.